Herzlich willkommen zur Ausgabe von Kontrafunk aktuell am Mittwoch, den 6. Mai 2026. Am Mikrofon für Sie Andreas Peter. Wir befragen den Lungenfacharzt Wolfgang Wodak zum gemeldeten Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik. Wir unterhalten uns mit dem Fernseh- und Filmjournalisten Boris Brandt über Annäherungsversuche der NATO gegenüber Filmemachern. Wir sprechen mit dem Journalisten Ulrich Thiele über sein Buch, das die Täter der Sprengung von Nord Stream 1 und 2 identifizieren will. Und Markus Fahlefeld kommentiert den theatralisch aufgeblasenen Rückzug von SPD, Grünen und Linkspartei von der Social-Media-Plattform X. Sie hören Kontrafunk aktuell. Auf einem Kreuzfahrtschiff, das sich im Atlantik vor der Inselrepublik der Kapverden befand, sollen mehrere Passagiere am sogenannten Hantavirus erkrankt sein. Drei seien inzwischen verstorben. Wie genau es zu dieser Ansteckung kam, ist bislang noch nicht sicher geklärt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO glaubt nicht, dass das Risiko für die Allgemeinheit groß sei. Dennoch haben sich die Behörden der Kapverden strikt geweigert, das Schiff in einem ihrer Häfen anlegen zu lassen. Wir wollen darüber sprechen mit dem Lungenfacharzt und Sozialmediziner Dr. Wolfgang Wodak. Herzlich willkommen, Herr Wodak.
Hallo, Herr Peter. Moin.
Herr Wodak, das Hantavirus, so wie ich es jetzt auf die Schnelle gelernt habe, kann unter anderem schwere Lungenerkrankungen auslösen und wird laut Lehrmeinung durch aufgewirbelten Kot von Nagetieren übertragen, also vorwiegend Mäusen und Ratten. Genau. Der Schiffseigentümer wiederum beteuert, es gebe keine Nager auf seinem Kreuzfahrtschiff. Klingt das für Sie sehr glaubwürdig?
Der Schiffseigentümer hat wahrscheinlich recht und glaubt schon, dass es so ist. Ich war ja, muss dazu sagen, ich war ja mal Hafenarzt und habe Schiffe untersucht und da waren immer extra Desinfektoren dabei. Die haben nach Nagetieren gesucht. Bei jedem Schiff sind sie in die Vorratsräume gegangen, in die Küchen gegangen und haben geguckt, ob die Kot finden. Denn wenn da Ratten sind oder Mäuse, dann findet man den Kot. Wenn man weiß, wo man suchen muss, ist das überhaupt kein Problem, das festzustellen, ob da ein Befall ist oder nicht. Und die Schiffe mussten dann auch immer was dagegen tun. Meistens, wenn Schiffe in einen Hafen einlaufen, werden sie ja besucht, vom Gesundheitsdienst auch. Gerade Passagierschiffe, wenn da viele Menschen an Bord sind, werden gerne besucht. Und dann gehört das zum Routineprogramm, dass man auch guckt, ob da irgendwelche Nagetiere sind. Aber selbst wenn da auf so einem Schiff welche in der Speisekammer oder irgendwo dann zu finden wären und da würde man Kot finden, der ja die Quelle sein kann für solche Viren, dann ist das lächerlich verglichen mit dem, was jemand, der seinen Kaminofen immer füttert mit selbstgelagertem Holz und der dann im Holzstapel rumwühlt, wo man dann Mäusenester findet. Und Mäusenester gibt es ja, wenn man auf dem Bauernhof ist, überall im Stroh mal oder im, die verstecken sich dann ja. Da ist ja massenhaft Kot. Oder wenn jemand sein Wohnmobil längere Zeit stehen lassen hat, dann findet er plötzlich irgendwo in einer Ecke dort auch ein Mäusenest. Es ist also ganz häufig, dass solche Mäuse auf verkoteten Wohnstätten dann angetroffen werden, dass Menschen da exponiert sind. Und das passiert extrem selten, dass jemand an der Hantaviruserkrankung erkrankt. Und das ist ja auch immer so eine Sache. Erstmal ist die Frage, ob man sowas erkennt oder nicht. Eigentlich erkennt man das nur, wenn man da ganz gezielt danach sucht. Und beim Hantavirus gibt es eben so spezielle, das ist so ja so eine Art Grippe, aber man hustet nicht dabei. Man hat nicht diese typischen Erscheinungen in den oberen Luftwegen, sondern das ist mehr so ein, ist mehr sowas, dass man Rückenschmerzen kriegt oder atypische Beschwerden kriegt. Aber man kriegt Fieber und fühlt sich sehr krank. Das ist also schon der Fall. Es gibt aber dann unterschiedliche Typen auch, die regional unterschiedlich sind in Europa. Die sind eigentlich nicht so gefährlich. Es hat wenige Fälle gegeben. die sind ja auch meldepflichtig. Und selbst wenn man von der großen Dunkelziffer ausgeht, dann ist das also verglichen mit anderen Erkrankungen ja fast zu vernachlässigen. Das ist nicht, man muss dran denken, wenn man jemanden hat, der Fieber hat in der Praxis jetzt und der überhaupt nie irgendwelche Beschwerden gehabt hat, wie sie sonst typisch sind für die Grippe, sind in oberen Atemwegen. Da muss man dran denken, da muss man mal gucken, ob die Nieren klopfempfindlich sind oder ob dort andere ungewöhnliche Krankheitserscheinungen dann aufgetreten sind. Kleine Blutungen zum Beispiel kann es auch geben, dass auf der Haut plötzlich kleine Blutungen dann zu sehen sind, für die man sich nicht erklären kann.
Habe ich Sie mehr oder weniger richtig verstanden, dass auch Sie ein bisschen skeptisch sind oder noch nicht so richtig überzeugt sind von dem, was uns gerade erzählt wird, von den Übertragungswegen? Also die WHO redet ja davon, dass es die eher seltene Variante ist, dass es tatsächlich eine Übertragung von Mensch zu Mensch gewesen sei.
Nee, das halte ich für Tüdelkram. Das ist wieder so ein Ding, da will wieder einer seine Aktien steigen lassen. Das gibt ja jetzt auch klinische Studien schon, da laufen die ersten, ich glaube, das ist jetzt Phase 1 Studien, wo so ein gentechnischer Impfstoff dann vorbereitet wird. Und das ist so das Typische, dass die WHO mal wieder arbeitet als Agentur für zum Anheizen von Aktienkursen. Da haben irgendwelche Leute, haben wahrscheinlich die Aktien schon gekauft und hoffen, dass die jetzt steigen. Wenn man da eine Not wieder draus machen kann, wenn man uns wieder Angst macht, dann wird auch wieder plötzlich so ein Impfstoff, dann wieder gibt es eine Notfallzulassung und dann dürfen die das Zeug ausprobieren bei Menschen. Das ist das Übliche, was sie immer wieder versuchen. Seit den letzten 20 Jahren sind zunehmende Maße sicherlich eine Masche geworden. Und deshalb, ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen. Und dann noch auf so einem schönen Dampfer, also wenn das auf dem Bauernhof irgendwo in einer mäuseverpesteten Ecke gewesen wäre, naja gut, dann hätte man genauer nach Arbeit auf so einem Schiff. Da ist es picobello eigentlich so, was die Sauberkeit angeht und was die Hygiene angeht, verglichen mit irgendwelchen sonstigen Mäuse- und Rattennestern, wo die sonst sich aufhalten.
Es ist ja auch nicht bei allen Erkrankten oder die sich zumindest krank fühlen oder als krank gemeldet wurden, das Hantavirus nachgewiesen worden, sondern nur bei einigen wenigen. Haben Sie eine plausible Erklärung, wie die sich dann angesteckt haben?
Nein, das habe ich nicht. Nein, also man kann natürlich künstlich Menschen infizieren, das kann man machen. Und das ist ja zum Beispiel wahrscheinlich bei Ebola so gemacht worden, wo man dann auch einen Impfstoff ausprobieren wollte, aber nicht genügend Fälle hatte, um die klinischen Studien zu machen. Das ist ja der zweite Grund, weshalb solche Verbrecher sowas machen, dass sie Menschen infizieren, damit sie dann Fälle haben, die dann dazu führen, dass sie die klinischen Studien machen mit ihrem Impfstoff und dann können sie den nachher zulassen. Und wenn da nie einer krank wird, dann hat man ja keine Chance, überhaupt genügend Patienten zu haben, um das auszuprobieren. Also die brauchen richtig Erkrankungen, damit ihr Geschäft läuft. Und das ist der Hauptgrund, weshalb solche Dinge dann immer wieder durch die Medien gejagt werden.
Ich habe gelesen, eine Erklärungsvariante heißt auch, dass sich Patient Null sozusagen schon vorher an Land irgendwo angesteckt hat und die Inkubationszeit mit einberechnet, dass das quasi von außen aufs Schiff getragen wurde.
Es ist bisher nicht bekannt, dass Menschen von Menschen angesteckt werden. Das müsste ja nicht nur aus einem Schiff, da ist es eher unwahrscheinlich, sondern das müsste dann bei der Bauernfamilie oder bei Leuten, die viel mit Mäusen zu tun haben, müsste das viel häufiger dann vorkommen. Und es ist noch nie beobachtet worden. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist auch in der Literatur nicht geschildert. Von daher kann man das vergessen, diese Theorie. Da will man uns Angst machen und da steckt was anderes dahinter. Bin ich mir sehr sicher.
Das heißt, Sie würden Freunden und Verwandten oder beziehungsweise unseren Hörern durchaus raten, gehen Sie weiter auf Kreuzfahrtschiffreise.
Ja, vergessen Sie diese Mäuse, vergessen Sie diese Geschichte. Die haben ja, denken Sie allein an diese komische, an die Vogelgrippe, die in den Kuhställen und all sowas. Da waren ja auch die Katzen und die Mäuse befallen. Die haben ja lauter solche Initiativen gestartet und immer wird dann riesen Buhau drum gemacht und immer ist da irgendeine Firma, die irgendeinen Impfstoff entwickeln will oder die Aktien steigen lassen möchte. Es steckt immer dahinter. Das ist eine Sache, das ist eine Masche. Und wenn das jetzt von den Medien so breit getreten wird, naja gut, denn ich kann nur sagen, vergesst das. Es gibt andere Dinge, die gefährlich sind, aber nicht diese kleinen Mäuseviren.
Mal unabhängig jetzt davon, Herr Wodak, sollte es also doch zu einer Ansteckung kommen oder zu einer Erkrankung, gibt es da Hilfe? Muss man sich da jetzt nicht in Panik ergeben? Also kann einem geholfen werden, wenn man sich wirklich ansteckt und erkrankt ist?
Also die wenigen Fälle, die sich angesteckt haben, die sind meistens durch konservative Maßnahmen, ist das meistens gut gegangen. Da sollen auch welche mal gestorben sein, aber ob die dann wirklich daran gestorben sind oder ob das Leute waren, die irgendwie eine andere Krankheit noch hatten, wo man dann zufällig auch nach diesen Viren geguckt hat und Antikörper gefunden hat. Antikörper kann man sicherlich bei vielen Menschen finden, die mit Mäusen zu tun haben, das kann sein. Also auch wenn man nicht krank wird, dann bildet man ja Antikörper. Man kann also eine stille Feierung dadurch machen. Man kann den Kontakt haben mit diesen Viren. Wenn man mit Mäusen viel zu tun hat, dann kann das schon sein, dass man da Antikörper hat. Das heißt aber, dass man trotzdem nie krank geworden sein muss. Und die werden dann auch nicht weiter übertragen. Man kann symptomatisch behandeln. Es gibt da keine Therapie gegen diese Viruserkrankungen. Das gibt es nicht. Nur werden die Leute, die Nierenschädigung haben, in seltensten schweren Fällen, da muss man die Niere praktisch unterstützen. Da muss man aufpassen, dass man vielleicht sogar die Nierenfunktion übernehmen durch eine Dialyse für eine gewisse Zeit. Das ist dann aber bei ganz extrem seltenen Fällen wäre das die letzte Möglichkeit, dass man das überbrückt. Und dann, wenn die Krankheit dann überstanden ist, dann funktionieren die Nieren noch wieder. Also das heißt nicht, dass die denn für immer kaputt sind.
Das heißt, wir können durchaus davon ausgehen oder zumindest es in Gedanken durchspielen, dass die Toten, die gemeldet wurden auf dem Schiff, möglicherweise Vorerkrankungen hatten oder gesundheitlich beeinträchtigt waren.
Es waren ja sehr viele sehr alte Leute auf solchen Schiffen und da passiert immer was. Da muss man mal gucken, wie alt waren die und wie ist die wirklich die Krankheitsgeschichte? Was ist überhaupt alles untersucht worden? Hat man nur diesen Test gemacht oder hat man die Leute wirklich gründlich untersucht? Kennt man die Anamnese? Da kann ich nichts zu sagen, weil diese ganzen Krankengeschichten sind mir nicht bekannt. Aber dass auf Kreuzfahrtschiffen immer welche sterben, da sind viele alte Menschen, das kann passieren. Das kann aber alle möglichen Gründe haben.
Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik sind mehrere Menschen erkrankt, 3 inzwischen verstorben. Ursache soll das sogenannte Hunter-Virus sein, das unter anderem zu schweren Erkrankungen der Lunge führen kann. Wir haben uns mit dem Lungenfacharzt und Sozialmediziner Dr. Wolfgang Wodak darüber unterhalten. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Wodak.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Als George Orwell 1950 starb, geriet seine Witwe Sonja in finanzielle Schwierigkeiten. Da kam ihr natürlich sehr gelegen, dass ihr aus den USA das Angebot unterbreitet wurde, die Filmrechte am Buch ihres Mannes Farm der Tiere zu verkaufen. 1954 erschien dann der inzwischen ikonografische Trickfilm. Allerdings störte nicht nur Orwells Witwe damals, dass das Ende des Filmes nichts mit der Buchvorlage zu tun hatte, sondern plumpe antisowjetische Propaganda war. Erst in den 1980er Jahren kam heraus, dass die CIA die Filmrechte über eine Tarnfirma gekauft hatte. Vor wenigen Tagen nun wurde bekannt, dass die NATO mehrere Treffen mit Filmschaffenden veranstaltet hat, auf denen mehr oder weniger der Versuch unternommen wurde, die Künstler als, ja, man muss es so sagen, Propagandisten für den transatlantischen Westen zu benutzen. Wir wollen uns dem Thema Politik, Kultur, die Verbandelung nähern im Gespräch mit dem Film- und Fernsehjournalisten Boris Brandt. Herzlich willkommen, Herr Brandt.
Schönen guten Tag wünsche ich.
Herr Brandt, die Berliner Zeitung und der Guardian haben über das berichtet, was ich gerade erzählt habe, also die Annäherungsversuche der NATO an Film- und Fernsehindustrie, bei denen es offiziell um die, ich zitiere mal, sich entwickelnde Sicherheitslage in Europa und darüber hinaus gegangen sein soll. Empörte Teilnehmer sprachen danach von Propaganda. Überrascht Sie ein solcher Anbandelungsversuch?
Nee, das überrascht mich überhaupt nicht. Das ist schon seit Jahrzehnten Alltag. Was mich überrascht, ist die Empörung Einzelner darüber. Denn als die da hingefahren sind zu der Veranstaltung, haben die ja im Zweifel schon gewusst, was da auf sie zukommt. Und das, was da passiert, also diese Verbandung von Politik, politischen Interessen, Wirtschaft, wirtschaftlichen Interessen und der Kunst und Kultur, hat es, glaube ich, also solange ich denken kann, immer gegeben. Und ich kann da zahlreiche Beispiele aus meiner Vergangenheit auch immer erzählen.
Das heißt, Sie sind selbst auch schon mal angesprochen worden auf sowas?
Naja, ich sag mal so ein ganz einfaches Beispiel. Der Steffen Dürr zum Beispiel, ne? Soap-Darsteller, jetzt im Moment im Reality-Bereich unterwegs, der wollte einfach eine Hauptrolle haben. Und da er selbst gerade keine Hauptrollen bekommen hat, hatte er eine super Idee und hat sich gesagt, ja, da spreche ich doch mal die Bundeswehr an. Die Bundeswehr hat doch so gerade Imageprobleme und so. Und dann lass uns doch mal gucken, ob wir nicht irgendwas drehen können mit der Bundeswehr. So eine Bundeswehrgeschichte von so einem jungen, durchsetzungsfähigen Mann, der vielleicht intern in der Bundeswehr irgendwas Geheimnisvolles entdeckt und so weiter. Dann ist er hingegangen. Dann hat er einen Trailer gedreht. Dieser Trailer hat Mission Impossible Format. Die gesamte Bundeswehr inklusive Fregatten, Flugzeuge, alles wurde aufgefahren für ihn, für seinen Trailer. Gut, am Ende ist kein Film geworden, sondern hat nur ein Buch geschrieben. Aber schon das war nichts weiter als politisch motivierte Umsetzung von Filminhalten. Das gibt es schon immer, dass die NATO allerdings, also dass es so klingt, so ein bisschen wie so eine Einladung, um gemeinsam mal zu gucken, für die guten Werte einzutreten, ist schon Alltag, aber schräg. Und auch gerade in der heutigen Zeit übrigens, weil ja heute kommt alles raus. Das war früher nicht so. Früher wurde das unterm Deckel gehalten. Und genau wie Sponsoring zum Beispiel, heute kommt das eben alles raus vielleicht, weil halt viel mehr Leute auf diese elende Suppe gucken.
Grundsätzlich, fernab von jeder weiteren Wertung, halten Sie es für legitim, wenn Journalisten oder Filmemacher auch aus patriotischen Motiven sich vom Staat für Propaganda, nenne ich es mal, einspannen lassen?
Ja, ich persönlich finde es völlig daneben, weil das nicht der Sinn der Kunst ist. Die Kunst ist eigentlich dazu da, den Mächtigen sozusagen auf die Finger zu gucken und sie zu kritisieren. Das war auch immer so. Aber es hat auch schon immer natürlich, also wenn alle Seiten gleichmäßig das machen und machen dürfen, finde ich das eigentlich okay. Und wenn wir gucken, was zum Beispiel, gehen wir mal zurück in der amerikanischen Geschichte, 1940, 50, irgendwie 60 in der Drehe, was die alles gemacht haben, um Marihuana oder Cannabis zu verteufeln, das war politische Propaganda. Dann gucken wir uns an, viele große Filme, viele Heldengeschichten erzählen ja auch irgendwie etwas über das großartige Amerika zum Beispiel. Wenn man sich anguckt, was die kritischen Filme auf der anderen Seite zum Vietnamkrieg angeht, da hat man die andere Seite dargestellt. Und auch das wurde sicher von vielen genutzt und unterstützt, die entsprechende Ansichten hatten. Also das gibt es immer und das haben alle Seiten immer gemacht. Was mir heute ernsthaft Sorgen macht, ist, und das sieht man ja besonders auch in Deutschland, dass die gesamte Kunst und Kultur kaputt gemacht wird, weil nämlich die, in Anführungsstrichelchen, andere Seite keine Chance bekommt, eben auch Projekte zu machen. Also wenn ich mir angucke, was der Tatort inzwischen uns da für Geschichten erzählen will aus der Realität, also was angeblich deutsche Realität ist, permanent irgendwelche Sachen, die entweder die LGBTQ-Gemeinschaft positiv darstellen, die Flüchtlinge positiv darstellen und so weiter, das ist ja auch politische Propaganda. Und heute in Deutschland, also sie kriegen keine Drehbuchförderung, wenn sie nicht politisch korrekt sind. Und wenn dann jemand sie anspricht aus der Regierung und sagt, wir müssen mal irgendwas Positives machen für Flüchtlinge und sie kriegen Geld dafür, dann wird der Autor sagen, schreibe ich. Ich werde immer jemand finden.
Brecht war es ja, der gesagt hat, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Und Sie haben das Beispiel von Steffen Dürr genannt. Haben Sie Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich muss meine Rechnungen bezahlen und Geld, wie gesagt, stinkt nicht, ich mache das?
Ich habe totales Verständnis dafür, wenn das einhergeht mit der Lebensrealität. Ich sage Ihnen mal ein schönes Beispiel. Ich bin ein bisschen verzweifelt darüber, dass ich keinen habe, der mir 1,5 Millionen gibt. Wenn mir jemand 1,5 Millionen heute gibt, dann drehe ich einen Film, der ist die Fortsetzung von dem, was Ein Mann sieht rot mal war in den 70er Jahren, glaube ich Ende der 70er Jahre mit Charles Bronson. Die Älteren werden sich erinnern. Ein großartiger Film, der das Thema Selbstjustiz im Fokus hat. Ein frustrierter Familienvater, deren Frau, glaube ich, umgebracht und Tochter vergewaltigt wurde durch Gangster und dieses Amerika damals, New York, außer Kontrolle, viele kleine Straßenbanden, Gewalt überall. Und dann geht er los mit dem Ballermann und schießt die bösen Gangster tot. So ganz grob erzählt. Das Ganze hat einen moralischen Finger am Ende und es wird auch schon irgendwie aufgeklärt. Aber ich sage Ihnen eins, wenn ich 1,5 Millionen bekomme und drehe heute diesen Film in Berlin, dann brauche ich keinen Verleiher, keinen Fernsehsender, die würden mich alle boykottieren. Ich brauche gar nichts. Was ich brauche, ist eine Internetseite, auf der man den Film runterladen kann für 5 Euro. Ich werde mich dumm und dusselig verdienen. Das würde auch meiner Haltung entsprechen, weil ich glaube, dass dieses ganze Thema Frustration über die Sicherheit des öffentlichen Raums ein großes Thema ist. Aber ich werde weder das Geld bekommen, noch werde ich eine Filmförderung, eine Drehbuchförderung bekommen, noch werde ich Schauspieler bekommen, die das spielen. Also außer die, die ganz unbekannt sind. Und das ist genau die Ungerechtigkeit. Eine Seite, also wenn ich einen Film machen würde über, keine Ahnung, Syrer, die auf der Straße 1000 Euro finden, ja, und die zur Polizei bringen, da kriege ich sofort eine Drehbuchförderung. Und ich kann Ihnen sagen, als kleine Petitesse sozusagen in between zur Corona-Zeit. Ich kenne Autoren, die haben in der Corona-Zeit wirklich ein Problem gehabt, weil sie natürlich mit ihren Büchern kein Geld verdienen konnten. Was haben die gemacht? Die haben Geschichten geschrieben, wo arme Juden in der Nazizeit unterdrückt wurden. Die haben bewusst politische Inhalte gewählt, um Drehbuchförderung zu kriegen. Von Filmen, die niemals realisiert wurden. Also das gab es schon immer und Deutschland ist darin besonders dilettantisch, wenn es darum geht, gerecht Gelder zu verteilen, um alle Seiten zu präsentieren, alle Seiten der Medaille. Ich finde, in der heutigen Zeit einen Untergangsfilm einer Gesellschaft, die früher mal reich, arrogant und hochnäsig war, zu zeigen, einen kritischen Film zu unserer Zeit zu machen, wäre absolut angebracht. Auch für die Nachwelt, ehrlich gesagt, werden wir keine Förderung für kriegen. Sorry.
Am Sonntag war ja der Tag der Pressefreiheit, groß gefeiert und natürlich mit weihevollen Worten bedacht. Und wenn ich Sie jetzt gehört habe, wenn wir in die Archive gucken, es gibt ja unzählige Beispiele. Also die CIA hatte, glaube ich, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges Beteiligung an 400 Medienunternehmen. Die DDR, also das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, unterhielt für DDR-Verhältnisse ja schon sensationell das private Dokumentarfilmstudio Heinowski-Scheumann, die also wirklich auch international beachtete Dokumentationen produzierten, aber eben mit dem Ziel antikapitalistische und antiwestliche Propaganda. Müssen wir uns mehr oder weniger damit abfinden, dass das so ist und müssen einfach, ja, wie vor allem wird man vorsichtig oder hellhörig?
Da sprechen Sie zufällig gerade mit dem Richtigen über mein Thema der nächsten Jahre. Ich habe ja lange in diesen traditionellen Medien gearbeitet. Bin sehr spät, erst durch Corona, eigentlich auch zu einer anderen Art von Medien, freie Medien, kritische Medien und sowas alles gekommen, weil es früher so war, dass die Medien eigentlich grundsätzlich kritisch waren gegenüber den Mächtigen, gegenüber der Politik und gegenüber den großen Industrien und sowas alles. Und das hat sich mit Corona alles irgendwie geändert. Grundsätzlich mal kann jeder Deutsche sich jede Information besorgen. Aber, und das sind jetzt theoretische Zahlen, 5 Millionen maximal, also in Krisen 5 Millionen, sonst sind es nur 3,5, der deutschen Mediennutzer wissen, dass es alternative freie Medien gibt. Die meisten kennen Kontrafunk nicht, die kennen Tichis nicht, die kennen die Weltwoche nicht, die kennen Apollo News nicht, die kennen gerade mal vielleicht News, weil sie irgendwo mal was gehört haben, dass der wahnsinnige Ministerpräsident da von Schleswig-Holstein irgendwas gefaselt hat. Aber die wissen das ja nicht. So, 30 Millionen leiden unter Long Tagesschau. 30 Millionen sind auf der anderen Seite und kennen nur diese eine Seite und haben auch ehrlich gesagt aufgrund des Drucks der Spaltung und all dieser ganzen Themen überhaupt keinen Zugang zu diesen Medien. Und ich sehe es als meine große Aufgabe tatsächlich, und da bin ich selber bei mit meinem kleinen Kanal Bobs TV. Ich baue Brücken zwischen diesen 30 Millionen und diesen ganzen neuen Medien, weil die neuen Medien, die freien Medien haben es verdient, dass jeder sie hört, dass jeder gut gemachte Sendung hört. Ihr macht großartige Sendungen, wo wirklich einfach Themen vernünftig aufgearbeitet werden, aber es weiß keiner. Und das liegt daran, dass die Menschen zu viel zu tun haben. Und wir müssen Brücken bauen, wir müssen Zugänge schaffen und dann gibt es auch wieder diese Pressefreiheit, diese Breite. Und da müssen auch tatsächlich zum Beispiel diese ganzen freien Medien auch zusammenarbeiten und zusammenstehen, weil die anderen auf der anderen Seite stehen auch alle zusammen. Die spielen sich alle die Bälle zu. Es gibt ja nicht mal großartige mediale Konkurrenz mehr. Wo ist der Unterschied zwischen Taz, Spiegel, ARD, ZDF? Ich sehe den nicht.
Aber nun ist ja auch Tatsache, dass wenn Sie das tun, also wenn Sie so aktiv sind, um alternative Medien zu fördern, den Menschen mehr Informationen als nur aus den sogenannten Mainstream-Medien zuzuführen, dann wehrt sich der Staat ja oder die Autoritäten ziemlich rabiat inzwischen. Das Bankkonto wird gekündigt, man wird sanktioniert, wie der deutsche Journalist Hüseyin Dogru, den man einfach zum Türken erklärt, damit man ihn sanktionieren kann und seine Familie gleich mit. Haben Sie da nicht auch Befürchtung, dass der Staat da einfach sein Macht- und Herrschaftsmonopol durchsetzt, um seine Deutungshoheit und seine Meinungshoheit durchzusetzen?
Ja, ich selbst setze mir sozusagen die Narrenkappe auf. Ich mache mich mehr zum, so wie das früher. Die Könige hatten ja immer so ihren kleinen lustigen Begleiter, der sozusagen Stimme des Volkes sein durfte als Hofnarr. Ich probiere diesen Weg zu gehen. Ich probiere das lustig und leicht verdaulich zu machen und den Menschen die Herzen zu öffnen für diese. Und es sind übrigens keine alternativen Medien. Es sind nichts weiter als freie Medien oder neue Medien. Es sind keine Es ist nicht die Alternative. Die Leute sollen gerne Tagesschau gucken, aber sie sollen wissen, dass es auch mehr Informationen gibt als das, was da drin ist. Und dass es verschiedene Seiten gibt. Ich habe keine Angst davor, dass der Staat das macht, weil er kann nicht allen immer auf den Kopf hauen. Herr Habeck und wie sie alle hießen, haben das schon probiert zur Ampelzeit mit Hausdurchsuchung und sonst was. Der Deutsche merkt das. Und der Deutsche ist, und da darf man, glaube ich, uns als Volk nicht unterschätzen, was die Politiker gerade machen. Wenn man sieht, bei der Corona-Zeit, also eigentlich ist die Welt durchgeimpft. Ich bin jetzt kein Experte für Weltimpfung, muss ich auch sagen, aber die Welt ist grundsätzlich durchgeimpft. In Deutschland haben ein Drittel das verweigert. Mit Tricks, mit Kniffen, leise, mit allem Möglichen, aber sie haben es verweigert. Das heißt, das deutsche Volk stimmt schon leise mit den Füßen ab. Die gehen raus auf die Straße, nur wenn gemeinsam gegen rechts, weil das wie so Rummel oder so ein Gemeinschaftsevent ist, wo man sich fotografieren kann. Aber so richtig gegen das bestehende System auf die Straße, das ist der Deutsche, tut er sich schwer mit, sage ich jetzt mal. Aber in Wirklichkeit, im Inneren des Herzens, stimmt der anders ab. Und ich glaube auch zum Beispiel bei diesen ganzen Umfragen über Politik und so, also wenn man mir heute sagt, die AfD hat 30%, bin ich mir ganz sicher, einfach aus medialem Wissen raus, dass das inzwischen schon 40% sind, die sich überlegen, ob sie eine Alternative wählen. Ohne zu wissen, ob die Alternative wirklich besser ist und so. Das muss man auch mal sagen, wissen wir ja nicht. Aber man muss die Leute arbeiten lassen, um zu sehen, was passiert. Und das ist meine Hoffnung. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Menschen, die Alternativprogramme, gute Programme anbieten, dass die gejagt werden. Also ich kenne viele Beispiele davon, gar keine Frage, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es in Deutschland nicht so weit. Und ich glaube auch nicht, dass grundsätzlich alle Richter, alle Polizisten, alle Lehrer und so weiter sich vereinnahmen lassen. Das glaube ich nicht.
Aber kommen wir nochmal zurück auf Corona zum Beispiel. Da gab es ja Kampagnen bzw. Aktionen von Schauspielern, von Künstlern, Theaterleuten und so weiter, die versucht haben, die Öffentlichkeit aufzurütteln und zu sagen, hier läuft etwas schief in der Darstellung dieser angeblichen oder tatsächlichen Pandemie. Da wurde ja glashart, also sind ja Existenzen bedroht worden. Verstehen Sie da nicht auch, dass Künstler dann eben nicht mutig sind, nicht den Rücken durchdrücken, sondern eben sagen, ich will auch weiter als Künstler tätig sein.
Ja, das gab es in den ganz finsteren Tagen Deutschlands, entweder im Osten oder ganz Deutschland, hier Anfang des 20. Jahrhunderts und so. Da gab es das ja auch. Da gab es einige wenige Mutige, die dann Vorbild waren. Ich sehe im Moment gerade zum Beispiel jemand wie Jan-Josef Liefers, interessanter Beitrag bei Hotel Matze, auch ein Podcast. Da erzählt er, was passiert ist, als sie damals diese Filme gedreht haben, dagegen, dass alles dicht gemacht wird und unter welchem Druck, was dann passiert ist. Man hört sich das an und man kriegt eine Gänsehaut und wird angeekelt von dem, was Staat in der Lage ist zu tun. Und dass er das jetzt sagt, damit ist Jan-Josef Liefers zum Beispiel für mich ein Held. Und das wiederum macht, glaube ich, vielen Künstlern auch Mut, sich nicht einzureihen. Was ich gar nicht verstehen kann, sind solche Leute, die ich auch persönlich kenne und die ich früher auch sehr geachtet und geschätzt habe, wie, keine Ahnung, jemand wie Caroline Kebekus oder Herbert Grönemeyer oder diese ganzen Schreihälse, die ihre gesamte Kunst verraten, auch nicht mehr lustig sind, hier auch Florian Schröder oder solche Menschen, die sind alle nicht mehr lustig und sind wie vernagelt in einzelne kleine dumme Sätze, die Menschen nicht unterhalten, außer die wissen, wann sie lachen müssen. Das ist das total Verkommene der Kunst und das habe ich nicht für möglich gehalten. Jan-Josef Liefers ist für mich eine große, leuchtende Hoffnungsfigur. Ich habe ihm das damals sehr übel genommen, dass er seinen Film zurückgezogen hat. Ich entschuldige mich sozusagen im Nachhinein für meine radikale Äußerung damals mal, weil ich gesagt habe, das ist echt ein Feigling, weil ich ihn anders kenne. Aber dass er das jetzt sagt und dass er das im Hotel Matze erzählt und ich hoffe, dass das möglichst viele Leute hören, weil das wirklich zeigt, wie dramatisch die Lage war und weil es auch Verständnis dafür hervorruft, warum Menschen sich dann eben doch so unter Druck setzen lassen. Nur ist Jan-Josef Liefers einer, den man nicht einfach wegradieren kann. Das ist natürlich bei kleinen Künstlern, die dann ganz schnell gecancelt werden oder so, viel schlimmer, klar.
Eine Frage habe ich noch, vielleicht bitte um kurze Antwort. 1997 kam der Film Wag the Dog heraus, der ziemlich deutlich zeigte, wie skrupellos man die Öffentlichkeit mit einem fiktiven Krieg ablenken kann vom politischen Tagesgeschehen. Glauben Sie, dass wir sind da eine ganze Reihe von Kriegen im Moment unterwegs, wo man sich fragt, warum die überhaupt geführt werden. Glauben Sie, dass wir gerade wieder in einer solchen Situation sind, dass Kriege geführt werden, um von anderen Dingen abzulenken?
Ja. Also ich wollte eine kurze Antwort, deswegen sage ich nur ja.
Sehr schön. Die NATO sucht offenbar den Kontakt zu Film- und Fernsehindustrie, um die Bevölkerung auf mehr Rüstung und Kriegsvorbereitung einzustimmen. Wir waren im Gespräch mit dem Film- und Fernsehjournalisten Boris Brandt über die Verkuppelung und Verbandelung von Politik und Medien und Künstlern. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Brandt.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Als am 26. September 2022 Meldungen und Bilder von der gesprengten Doppelpipeline Nord Stream 1 und 2 um die Welt gingen, stand für viele auch ohne Beweise fest, dass die Ukraine mit westlicher Hilfe hinter diesem Attentat stecken müsse. Inzwischen haben diverse Theorien über die Täter die Runde gemacht. Zu den Büchern, die versucht haben, Licht in das Dunkel zu bringen, gehört auch das Buch Die Sprengung, der Nord Stream-Anschlag, die Jagd nach den Tätern und Deutschlands Verrat an der Ukraine, geschrieben von Oliver Ström und Ulrich Thiele. Und mit dem Letztgenannten bin ich verbunden. Hallo, Herr Thiele.
Hallo, danke für die Einladung.
Können Sie uns sozusagen ad hoc sofort sagen, wer hinter dem Anschlag steckt?
Ja, das kann ich. Wir waren letztes Jahr in Kiew und haben vor Ort mit Hintermännern der Sabotage gesprochen. Und wir können erstmals sagen, wer die zentralen Strippenzieher hinter der Operation sind. Wir nennen sie auch erstmals in unserem Buch beim Namen. Zwei ehemalige ukrainische Geheimdienstagenten mit sehr engen Verbindungen zur CIA, was übrigens, darauf werden wir wahrscheinlich auch noch eingehen, angesichts der Rolle der CIA bei der Sabotage wichtig ist. Diese beiden ehemaligen ukrainischen Geheimdienstagenten heißen Roman Scherwinski und Wassil Burba.
Handelt es sich bei der Sprengung um einen Akt von Staatsterrorismus oder sind das zwei Menschen, die sozusagen auf eigene Faust gehandelt haben, allerdings eben mit prominenter Unterstützung?
Von Staatsterrorismus würde ich nicht sprechen. Der Generalbundesanwalt in Deutschland ermittelt ja wegen verfassungsfeindlicher Sabotage, wobei er wahrscheinlich ändern wird auf Kriegsverbrechen. Vielleicht sollte ich etwas ausholen und auch was die CIA-Geschichte dieser beiden Männer betrifft. Wir erinnern uns, das Jahr 2015, Russland hatte die Krim annektiert und der Krieg im Donbass tobte. Und die CIA stand vor dem Problem, dass sie kaum verlässliche Quellen in der Ukraine oder im ukrainischen Geheimdienst hatte. Man hat damals geschätzt, dass ungefähr 60% der Geheimdienstmitarbeiter noch für Moskau arbeiten. Daraufhin hat die CIA im SBU, das ist der ukrainische Inlandsgeheimdienst, eine Sondereinheit eingerichtet, das sogenannte 5. Direktorat. Dafür hat sie sich ukrainische Geheimdienstagenten ausgesucht, die sehr patriotisch sind, unverdächtig für Russland zu arbeiten, und haben dann dieses 5. Direktorat eingerichtet. Das war formell eine ukrainische Einheit, aber sie war eng verbunden mit der CIA, von der CIA finanziert, ausgerüstet, aufgebaut. Roman Scherwinski, einer der Saboteure, glühender ukrainischer Patriot, der wurde zum Leiter dieser Einheit. Und dank seiner Hilfe, er war bekannt für seine skrupellosen Methoden, also er greift auch nicht davor zurück, zur Erpressung und Gewalt einzusetzen, um Korruption aufzudecken, um seine Ziele zu erreichen. Und mit diesem Roman Scherwinski hat sich das Nachrichtenaufkommen über Russland für die CIA verdoppelt. Und mit diesem 5. Direktorat hat Roman Scherwinski Quellcodes zu russischen Cyberangriffen geliefert. Er hat Informanten in den von Russland besetzten Gebieten rekrutiert. Und er hat auch sehr waghalsige Sabotageoperationen in der Ostukraine durchgeführt. Mordanschläge auf prorussische Kommandanten. Das 5. Direktorat, diese Einheit, hat Fernbomben an Autos von prorussischen Kommandanten befestigt. Einmal haben sie eine Prostituierte beim Kommandanten eingeschleust. Die hat daraufhin dann Sprengstoff unter dessen Bett versteckt, das per Fernzünder ausgelöst wurde. Und diese Mordanschläge, an denen durfte sich die CIA offiziell nicht beteiligen. Und offiziell hat sie die auch nicht gut geheißen, aber es ist hinreichend bekannt, dass hinter vorgehaltener Hand dem Scherwinski auf die Schulter geklopft wurde und es immer wieder hieß, gut gemacht, wenn ihm ein Anschlag gelungen war. Parallel dazu hat die CIA auch den ukrainischen Militärgeheimdienst GUR oder GUR ausgebaut, der auch jenseits der ukrainischen Grenzen operieren durfte. Und Leiter des GUR war eben dieser Wassil Burba, der andere Strippenzieher der Sabotageoperation. Und was jetzt wichtig ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, 2019 wurde Volodymyr Zelensky Präsident der Ukraine. Und Zelensky ist in der Ostukraine geboren, russischsprachig aufgewachsen, hatte als Comedian ja auch in Russland Erfolg. Und er stand eher für eine Appeasement-Politik gegenüber Russland. Also er hat bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es eine friedliche Koexistenz geben könnte. Er hat versprochen, dass er den Krieg im Donbass beendet und das wollte er diplomatisch erreichen. Und plötzlich waren diese Methoden dieser ukrainischen Geheimdienstagenten nicht mehr gefragt, dieser sehr konfrontative Kurs gegenüber Russland. Und 2020 wurden sie dann von Zelensky gefeuert und seitdem hegen sie einen regelrechten Hass gegen Zelensky. Das muss man so sagen und das ist auch relevant für die Frage, ob das wirklich eine staatliche Operation war. Man kann sagen, es war eine Operation von Ukrainern, die explizite Gegner des Präsidenten und der Regierung sind.
Mhm. Stimmt dann also die Theorie, die zum Beispiel Seymour Hersh veröffentlicht hat, dass die CIA der eigentliche Auftraggeber war, sozusagen den Hass dieser beiden Männer, die Sie genannt haben, für sich genutzt hat, ohne selbst in Erscheinung treten zu müssen?
Nach allem, was ich weiß, ist die CIA nicht der Auftraggeber. Diese beiden Männer, Wassily Burba und Roman Schawinski, haben im April 2022 den Plan beschlossen, Nord Stream zu sprengen, Nord Stream 1 und 2, und haben sich dann auch mit einem Verbindungsmann der CIA in Kiew getroffen. Und dieser CIA-Mann hat ihnen ursprünglich grünes Licht gegeben für die Operation und hat sogar $200.000 in Aussicht gestellt, um dies zu finanzieren. Dann ist aber wochenlang nichts passiert und dieser Agent hat seine Zusage zurückgezogen, was wohl den Grund hat, dass die CIA offiziell nicht sich an Sabotageoperationen hinter der ukrainischen Grenze beteiligen darf. Daraufhin haben sich Wassily Burba und Roman Schawinski Anfang Juni nochmal mit anderen CIA-Verbindungsagenten getroffen, haben ihm von dem Plan erzählt und haben nochmal nach dem Geld gefragt. Diese CIA-Agenten haben nichts gesagt, haben einfach geschwiegen, aber sie haben auch kein Verbot ausgesprochen. Also das heißt, CIA hätte es geduldet. Und wir wissen auch von hochrangigen Quellen aus den USA, dass die CIA-Zentrale Anfang Juni in Langley, also auch der damalige CIA-Direktor William Burns, von diesem Plan und auch von diesen explizit von diesen beiden Ukrainern erfahren hat. Und dann ist etwas Entscheidendes passiert, nämlich wenige Tage später meldet sich der niederländische Geheimdienst, nicht gerade der größte in Europa, bei der CIA und sagt, er wisse von einem Plan der Ukrainer, Nord Stream zu sprengen. Was die Niederländer dort geschildert haben, war sehr präzise. Ein Segelboot, 6 Leute, Nord Stream und so weiter. Und die CIA hat dann die Flucht nach vorne ergriffen, weil es war klar, wenn jetzt rauskommt, dass sie früh beteiligt waren oder es wussten oder sogar erst finanzieren wollten, da würde es erheblichen politischen Druck geben. Da haben sie die Flucht nach vorne ergriffen, haben Deutschland gewarnt, haben das Präsidentenamt in der Ukraine gewarnt, also Zelensky, und haben auch die Saboteure gewarnt und haben versucht, das zu canceln. Die haben es aber dann trotzdem durchgezogen.
Joe Biden hat ja am 7. Februar 2022 neben sich stand da damals Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Weltpresse verkündet, dass die USA die Pipeline beenden werden. Wie er sagte, sollte Russland die Ukraine angreifen. Hat er sich damals verplappert oder war das sozusagen der Hinweis, dass da im Hintergrund eben bestimmte Dinge bereits am Laufen waren?
Das ist ja die These, die Seymour Hersh in seinem Artikel aufgreift, also dass Joe Biden das abgesegnet habe und dann mit Hilfe der Norweger Bomben während der Bertops-Übung im Juni 2022 befestigt wurden. Diese These hat zahlreiche Widersprüche, weil viele von den Schiffen, die er dort schildert, nicht wirklich auf Karten vermerkt sind dort. Nach meiner Kenntnis ist das eine Operation nicht der USA, sondern eine Operation von Ukrainern mit sehr engen Verbindungen zur CIA. Die CIA wusste früher, als sie angegeben hat von diesem Plan, sie hat ihn erst zumindest geduldet, dann aber aus politischen Gründen die Flucht nach vorne ergriffen. Das ist mein Kenntnisstand.
Russland hatte ja schon sehr früh darüber berichtet, dass sie Sprengsätze bei Nord Stream 1, da war noch gar nicht von Nord Stream 2 die Rede, dort gefunden hatte und hat natürlich die USA bzw. andere Staaten verdächtigt. Hatte das bei Ihren Recherchen eine Rolle gespielt?
Die Ermittler in Deutschland, also die Bundespolizei unter anderem, sind ja auf die Ostsee gesegelt und runtergetaucht zu den Pipelines und haben festgestellt, dass die Bomben außen befestigt waren oder dass die Pipelines außen zerstört waren. Das heißt, das waren keine Bomben, die jetzt irgendwie über Jahre da gelagert waren, das war lange geplant, sondern es waren tatsächlich militärischer Sprengstoff, das ist natürlich relevant, den dieses ukrainische Kommando von 6 Leuten dort befestigt hat.
Haben Ihre Recherchen, könnten Sie als Basis dafür dienen, für Schadenersatzforderungen?
Von Deutschland an die Ukraine?
Zum Beispiel? Oder von der Nord Stream AG? Das war ja eine internationale AG, bevor das dann alles auf Gazprom verschmolzen wurde.
Das müssten Juristen entscheiden. Ich bin kein Jurist. Ich glaube, was relevant ist für diesen ganzen Prozess, den es jetzt auch gibt, einer der Saboteure ist ja gerade in Hamburg in Untersuchungshaft. Da wird bald Anklage erhoben und es wird ein Prozess beginnen. Ich denke, relevant ist die Frage, ob und inwiefern es eine staatliche Beteiligung ist. Es gibt manche, die sagen, es war die Ukraine. Ich bin mir da nicht so sicher, eben auch wegen dieser Rivalität zwischen den beiden Strippenziehern und Volodymyr Zelensky. Ich denke, das wird die zentrale Frage sein.
Mhm. Im Titel heißt es Jagd nach den Tätern. Muss man das Wort wörtlich nehmen? Mussten Sie die im wahrsten Wortsinne jagen?
Damit ist nicht unsere Jagd gemeint, sondern eher die Jagd, in Anführungszeichen, der Ermittler, vielleicht auch der Journalisten, die versucht haben, dem auf die Spur zu kommen. Wir mussten die nicht jagen, nein. Also im Gegenteil, es war relativ leicht, Kontakt aufzunehmen zu den Saboteuren. Sie waren uns anfangs gegenüber natürlich skeptisch, aber sie waren sehr redewillig, was auch einfach daran liegt, dass sie stolz sind auf die Tat. Ich glaube, sie reden gerne darüber und sie freuen sich auch, dass darüber geschrieben wird, weil sie das als patriotischen Akt sehen. Man darf ja nicht vergessen, Nord Stream 1 und 2 waren in der Ukraine oder auch generell in Osteuropa immer sehr umstritten. Und Deutschland ist damit einen Sonderweg gegangen zu Lasten Osteuropas. Und ich glaube, auch in der Ukraine sieht das keiner kritisch. Ich glaube, die Täter oder die Saboteure werden da eher als Helden verehrt. Insofern mussten wir nicht auf die Jagd gehen. Sie waren sehr redewillig.
Und der andere Teil des Titels, Deutschlands Verrat an der Ukraine, wie ist das zu verstehen?
Ein wichtiger Teil unseres Buchs behandelt die Politik von Olaf Scholz und dessen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Der spielt eine zentrale Rolle in unserem Buch, weil er als Kanzleramtschef für die Nachrichtendienste zuständig war und auch bei ihm sich sozusagen alles gebündelt hat bezüglich der Ermittlungen zu den Saboteuren. Was wir den Verrat nennen würden, ist dieses typische sich nach außen hin so geben, hinter den Kulissen etwas anderes machen. Olaf Scholz hat sich als Unterstützer und Freund der Ukraine dargestellt. Wir können aber zeigen, dass es hinter den Kulissen etwas anders lief. Er hat im Oktober 2021, als schon über 100.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze waren, es schon Warnung gab, hat er sich heimlich dafür eingesetzt, dass Nord Stream 2 noch schnell durchgedrückt wird, die Betriebsgenehmigung, bevor die neue Bundesregierung, vielleicht mit den Grünen, die gegen Nord Stream 2 waren, an die Macht kommen. Und er hat, das konnten wir auch rekonstruieren, nach der Kriegseskalation im Februar 2022 hat er natürlich seine Zeitenwende-Rede gehalten, hat sie als Unterstützer dargestellt. Hinter den Kulissen hat er Volodymyr Zelensky, so wurde es uns geschildert, zur Kapitulation aufgefordert. Und nach allem, was wir wissen, hat Scholz darauf gesetzt, dass die Ukraine verliert, dass die Ukraine russisch wird und er eigentlich mit der alten Erdgaspolitik weitermachen kann. Er hat auch einmal den Satz gesagt, wir werden mit dem neuen Russland leben müssen, also dem größeren Russland, zu dem dann auch die Ukraine gehört. Und wir zeigen später auch noch, eben weil es um diese Ermittlung geht oder um die Jagd nach den Tätern, wie das Kanzleramt unter Olaf Scholz die Hinweise, dass die Täter Ukrainer waren, genutzt hat, um die Stimmung gegen die Ukraine zu lenken und somit auch eine gewisse Entlastung zu haben in der Frage um schwere Waffenlieferungen. Man darf nicht vergessen, Olaf Scholz stand sehr unter Druck in der Frage um schwere Waffenlieferungen. Gerade von der, ich nenne sie mal, von der pro-ukrainischen Seite wurde da großer Druck aus ihnen ausgeübt.
Wenn es um Nord Stream 2 geht, wird ja gerne die These vertreten, das sei ein vorsätzlicher Verrat an ukrainischen ökonomischen Interessen, aber auch an polnischen, da die beiden Staaten als Transitstaaten umgangen werden sollten. Und es sei eine deutsch-russische abgemachte Sache und so weiter. Die These wird aber auch vertreten, dass die Sprengung deshalb auch stattfand, weil die USA und in diesem Fall auch die Ukraine eben keine guten wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Westeuropa und speziell Deutschland und Russland haben wollten. Denn zum Konsortium von Nord Stream 2 gehörten ja ursprünglich Staatskonzerne wie Engie, wie Uniper, wie Shell und so weiter. Können Sie dieser These etwas abgewinnen, dass Nord Stream vor allem auch gesprengt wurde, um diese ökonomische Verbindung zwischen Europa, zwischen EU-Staaten wie Deutschland, Frankreich und so weiter und Russland zu torpedieren, zu sabotieren?
Wie ich schon geschildert habe, diese beiden geschassten ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter, die überpatriotisch sind oder hyperpatriotisch, wie auch immer man es nennen will, ihr Motiv war, glaube ich, nicht so groß angelegt im Sinne von einer Spaltung. Ihr Motiv war einfach, wie können wir Russland maximal schaden? Für sie, so stellen sie es auch dar, richtete sich die Sprengung von Nord Stream 1 und 2 nicht gegen Deutschland oder Europa, sondern gegen Russland. Sie waren der Auffassung, Nord Stream 1 und 2 ist ein geopolitisches Instrument Putins. Es hat Russland geostrategisch gestärkt, die Osteuropa geostrategisch geschwächt. Deswegen sei es ein legitimes militärisches Ziel und somit vom Völkerrecht gedeckt. Das ist ihre Auffassung. Das sieht Polen zum Beispiel auch so. Polen hat, was ein ungeheurer Affront ist, die Auslieferung eines der beteiligten Tauchers nach Deutschland verweigert, also hat sich dem europäischen Haftbefehl verweigert, mit der Begründung, für ihn gelte die funktionelle Immunität, weil Nord Stream ein legitimes militärisches Ziel sei. Das sieht die deutsche Justiz anders. Die deutsche Justiz sagt, Nord Stream 1 und 2 sind keine legitimen militärischen Ziele, sondern zivile Infrastruktur. Und deswegen handelt es sich um eine Straftat.
Ulrich Thiele, Cicero-Autor, hat zusammen mit Oliver Schrömm ein Buch geschrieben, Die Sprengung, der Nord Stream-Anschlag, die Jagd nach den Tätern und Deutschlands Verrat an der Ukraine. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen und wir haben mit Herrn Thiele gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Thiele.
Vielen Dank. We'll be right back.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Politische Parteien sind auf die Interaktion mit ihren potenziellen Wählern im Internet angewiesen. Deshalb unterhalten sie auf diversen Kanälen Nutzerkonten. Mittlerweile aber fremdeln besagte Parteien, weil sie es mit immer selbstbewussteren Nutzern zu tun haben, die die Deutungshoheit der Parteipresseabteilung in Frage stellen. Frustriert haben jetzt SPD, Grüne und Linkspartei wie beleidigte Schulkinder die Plattform X verlassen. Markus Fahlefeld kommentiert.
Wir befinden uns mitten in der Woche der Meinungsfreiheit. Sie ist eine von vielen Akteuren der sogenannten Zivilgesellschaft ausgerufene Initiative, um im Jahr 2026 endlich die Frage zu beantworten, was ist wahr? So lautet das diesjährige Motto. Am ersten Tag der Woche der Meinungsfreiheit, dem Montag, gaben dann in einer konzertierten Aktion die Parteien SPD, Grüne und Linke zeitgleich, wortgleich und mit großem Tamtam bekannt, dass sie die Plattform X, früher Twitter, nun für immer und ewig verlassen würden. Alle drei Parteien schrieben: Politische Debatten leben vom Austausch, der Menschen erreicht und informiert. X hingegen fördert zunehmend Desinformation. Soweit die Begründung. Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass die drei genannten linken Parteien X nie für Debatte und Austausch genutzt haben. Sie nutzten die Plattform, um ihre Verlautbarungen unters Volk zu bringen und Gleichgesinnte und Lobhudler um sich zu scharen. Das gelang nur mit Hilfe von Löschungen, Zensur und Gesetzen, die die freie Meinung bereits als Hass und Hetze markierten. Inzwischen hat sich der Wind nicht nur auf X, sondern in der Gesellschaft gedreht und nun wollen sie nicht mehr. Das ist auch verständlich, denn die letzten Wochen wurde es eine regelrechte Mode, unter den Verlautbarungen einer Katrin Göring-Eckardt, Grüne, oder eines Ralf Stegner, SPD, lustige Fotos mit umgefallenen Reissäcken oder Hundewelpen zu posten, verbunden mit der Frage, wer wohl mehr Likes bekommt, der umgefallene Sack Reis oder der Politiker. Die lustigen Bilder gewannen fast immer im Verhältnis 1 zu 100 oder noch höher. Das schätzen die hochmögenden linken Parteien gar nicht. Wenn man sich also in der Woche der Meinungsfreiheit fragen sollte, was wahr ist, dann bleibt nur Folgendes. Die linken Kräfte und Parteien haben verloren. Sie verlassen X wie getretene und räudige Hunde und all ihre totalitären Löschungs- und Zensurmaßnahmen sind geschmolzen wie Eis in der Sonne. Die über Jahrzehnte währende Dominanz der linksautoritären Moralapostel in Medien und Kultur ist vorbei. Gleichzeitig war die konzertierte Aktion der Regierungspartei SPD gemeinsam mit Grünen und Linken auch ein Signal an den Koalitionspartner CDU. Hatte der linke Bundestagsabgeordnete Ferhat Kocak noch am 1. Mai in Berlin lauthals skandiert »Merz leck Eier«, das ist natürlich nicht Hass und Hetze, so ist die nunmehr erfolgte Verbrüderung der SPD mit den Linken ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie an einer gemeinsamen politischen Zukunft arbeiten, während die CDU hinter einer moralinsauren Brandmauer vertrocknet. Die Woche der Meinungsfreiheit hat also gut begonnen und wird hoffentlich genauso lustig enden. Denn was wäre ein Verlassen von X wert, wenn es nicht eine neue soziale Plattform geben würde? Und die wird dann am Samstag, dem 9. Mai, an den Start gehen und sich ganz kreativ, avantgardistisch W nennen. Allein daran sieht man schon, wie sehr Elon Musk und sein Einzelbuchstabe X wirken. Nachahmung ist die höchste Erbezeugung. Auf W ist übrigens eine Anmeldung nur möglich mit Personalausweis und biometrischem Datenabgleich. Das freut die herrschende Klasse und die ihr willfährigen Staatsanwaltschaften natürlich. Entgegen kursierender Gerüchte ist W keine offizielle Social-Media-Plattform der EU, auch wenn sie alle Richtlinien erfüllt, die die Brüsseler Autokraten ausgeben. Hinter W steht Ingmar Renzhoog. Er ist der Entdecker der Lügenikone Greta Thunberg und das W steht für seine Firma We Don't Have Time. Wir haben keine Zeit mehr. Die letzte Generation lässt grüßen und man darf also W den schnellen Schiffbruch von Herzen wünschen. Die größten Lügner, die während Corona gar nicht schnell genug löschen und zensieren konnten, die beim Atomausstieg und der Energiewende, bei Schuldenbremse und Sondervermögen eine Unwahrheit nach der nächsten in den Äther bliesen, haben auf X ihre entscheidende Schlacht verloren. Den Krieg gegen den gesunden Menschenverstand geben sie aber noch lange nicht auf. Die Woche der Meinungsfreiheit ist ihre Erfindung und an der Lüge, die wir dann Wahrheit nennen sollen, werden sie weiter mit Inbrunst arbeiten.
Markus Fahlefeld kommentierte: Wir sind am Ende der heutigen Ausgabe von Kontrafunk aktuell angelangt. Wie immer ein schneller Hinweis auf unser anderes Programmangebot. Um 10, 15 und 22 Uhr geht wieder unser Österreich-Magazin auf Sendung, wo es heute unter anderem um etwas abseitige Kunst von Ingeborg Kneip geht, der Plagiatsforscher Stefan Weber zum ORF-Skandal zu Wort kommt und die geplanten kamerabasierten Zufallskontrollen in österreichischen Städten thematisiert werden. Wenn Sie uns schreiben wollen, unsere Adresse lautet info@kontrafunk.radio. Wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, auf der Startseite von kontrafunk.radio finden Sie einen Button namens Unterstützen und dort alle relevanten Informationen für Ihr Spendenvorhaben. Damit bleibt mir, wie immer, mich für Ihr Interesse und Ihre Loyalität zu bedanken und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, ein herzliches Auf Wiederhören zu wünschen. Ihr Andreas Peter.